Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Heute sprechen wir über das Thema Alzheimer. Unsere Kollegen haben sich im Rahmen einer Studie mit der Thematik befasst, in der sie sich die medizinische, aber vor allem auch die wirtschaftliche Situation rund um die Alzheimer'sche Erkrankung angesehen haben. Wenn man sich das näher anschaut, dann kann einem schon Angst und Bange werden. 2019 lebten auf der Welt bereits rund 55 Millionen Menschen mit Demenz und davon etwa 70% mit Alzheimer, denen jährliche Kosten von 1,3 Billionen US-Dollar gegenübergestanden haben. Bis 2050 soll sich die Zahl der Demenzpatienten auf rund 139 Millionen mehr als verdoppeln. Die jährlichen Kosten dürften sich jedoch deutlich schneller verdoppeln und im Jahr 2030 bereits 2,8 Millionen Dollar betragen. Heute zu Gast im Studio hierzu ist Dr. Elmar Kraus. Er ist Analyst im Team Aktien Services und International. Mein Name ist Oliver Finger. Ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja, hallo Elmar, herzlich willkommen.
Hallo Olli, guten Morgen und danke für die Einladung.
Sehr gern. Elmar, eure Studie trägt ja den Titel Alzheimer, eine Pandemie zum Vergessen. Pandemie, da klingelt in vielen Ohren noch Corona nach. Heißt es jetzt, dass Alzheimer auch durch Viren verursacht wird?
Nicht so richtig. Also wir sind natürlich mit dem Titel, haben wir uns da ein bisschen drauf gehängt, dass Pandemie für viele Leute jetzt mittlerweile ein Begriff ist, mit dem sie was anfangen könnten, was vorher natürlich nicht unbedingt der Fall war. Bei Alzheimer sind die Erklärungsversuche immer noch sehr weit gestreut. Viren werden aber größtenteils ausgeschlossen. Es geht mehr bei dem Begriff Pandemie darum, dass wir eine weltweite Entwicklung haben, wo weltweit eine ständig steigende Zahl von Betroffenen zu verzeichnen ist. Und deswegen ist der Begriff Pandemie unserer Ansicht nach gerechtfertigt.
Also greift quasi um sich. Ne?
Ja.
Ja, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, es sind weltweit extrem viele Menschen bereits betroffen und sollen ja mehr werden, wie du eben gesagt hast. Es gibt doch so viele Medikamente, da muss doch auch irgendwie was gegen Alzheimer geben, eben weil es keine seltene Krankheit mehr ist. Wie ist das zu erklären?
Das ist deswegen zu erklären, weil es, wie gesagt, zum einen, habe ich ja gerade gesagt, die Erklärungsversuche immer noch so ein bisschen im Dunkeln tappen. Man weiß, es gibt so Ablagerungen im Gehirn und die haben was mit zu tun. Es gibt dann immer, gab die ganze Zeit Versuche, diese Ablagerung zu verringern. Und man hat gehofft, dass das Ganze dadurch heilbar ist. Aber die meisten Versuche in die Richtung sind eigentlich schief gelaufen. Die Pharmaindustrie versucht das seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten, was zu finden. Und ist jetzt erst seit 2 Jahren dahin gekommen, dass sie Medikamente gefunden haben, die da eingreifen, ursächlich eingreifen können. Nicht nur eingreifen, sondern ursächlich eingreifen können.
Und warum gibt es dann so wenige? Können das nur einige Hersteller oder an was liegt das?
Das ist das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe. Jeder hat natürlich so seinen eigenen Ansatz, daran zu gehen. Und die ersten zwei, die jetzt erfolgreich waren, in dem Sinn, dass sie ein Medikamente gefunden haben, die Ablagerung verringern und die Krankheit beeinflussen, sind zwei amerikanische Unternehmen. Ich glaube, ich darf die nennen hier. Das ist also Biogen mit einem Medikament, das heißt Leqembi, und das ist Eli Lilly mit einem Medikament, das heißt Kisunla. Und diese Medikamente sind in der Lage, zum einen diese Ablagerung, diese typischen Ablagerungen für Alzheimer zu verringern und den geistigen Abbau, der bei Alzheimer-Patienten zu sehen ist, zumindest merklich zu verlangsamen und so stark zu verlangsamen, dass die Zulassungsbehörden gesagt haben, das ist uns gut genug, dass wir diese Medikamente zulassen. Und vorher war es eben noch nicht gut genug.
Okay, einfach der Wirkungsgrad, ne? Und wahrscheinlich auch die Nebenwirkung, denke ich mal. Ne?
Nebenwirkung ist ein anderes Thema. Also das ist natürlich, eine Zulassungsbehörde entscheidet immer auf der Basis von einer Abwägung, wie gut ist die Wirkung und wie stark sind die Nebenwirkungen, mit denen man die Wirkung erkauft. Weil Medikamente haben alle, jede Kopfschmerztablette hat irgendwelche Nebenwirkungen. Und diese Abwägung da sitzen natürlich Experten an den Zulassungsbehörden und die entscheiden das. Und für diese zwei Medikamente, es gab schon Vorgängermedikamente, die es auch geschafft haben, diese Ablagerung zu verringern, aber da waren die Nebenwirkungen im Vergleich zu dem, was man gewonnen hat, so gravierend, dass man gesagt hat, keine Zulassung.
Ja, ja, klar. Kannst du mal vielleicht in relativ einfachen Worten, unsere Zuhörer sind ja keine Mediziner oder Pharmaexperten, beschreiben, was denn die aktuellen Alzheimer-Medikamente kennzeichnet?
Was die Medikamente kennzeichnen, das sind biologische Medikamente. Also es sind Antikörper, wie sie der Körper theoretisch auch selber herstellt. Die werden gentechnisch produziert und in großen Mengen hergestellt. Und dann gibt man den Patienten, den Betroffenen, alle 4 Wochen eine Injektion mit diesen Antikörpern und hofft, geht davon aus, dass diese Antikörper dann ins Gehirn gelangen und dort die Ablagerung so markieren, dass das Immunsystem die Ablagerung beseitigt. Und da fangen dann die Schwierigkeiten schon an.
Ja, es ist leider nicht zum Lachen, aber ja. Also man ist relativ wahrscheinlich noch früh in der Forschung, ne? Kann man wahrscheinlich schon so sagen.
Ja, früh in der Forschung kann man eigentlich in dem Fall nicht sagen, weil es gibt Medikamente auf dem Markt. Das ist ja der Abschluss der Forschung. Jetzt sind wir in der Anwendung.
Okay.
Aber eines der großen Probleme ist, das Hirn ist aus guten Gründen, weil es ist ja für uns Menschen, für die meisten von uns Menschen zumindest, extrem wichtig. Und deswegen ist der Zugang von Substanzen zum Gehirn sehr, sehr stark geregelt. Da gibt es so eine Art Blut-Hirn-Schranke, heißt das Ganze. Mhm. Also das ist so eine Art Isolierungsschicht um die Blutgefäße, die ins Hirn führen, dass also quasi aus diesen Blutgefäßen ins Gehirn nur sehr selektiv Substanzen kommen, um das Gehirn einfach zu schützen. Und dummerweise ist es auch für Antikörper auch nicht so richtig einfach, ins Gehirn zu kommen aus dem Blutkreislauf. Und deswegen muss man für die jetzigen Medikamente sehr, sehr viel geben, weil je mehr ich auf der einen Seite habe, desto eher kommt was auf der anderen Seite an.
Ja.
Und es gibt Entwicklungsprojekte, die wir uns dann, eines davon haben wir uns ja auch in der Studie angeschaut, wo so ein kleiner Trick verwendet wird, um diese Schranke zu überwinden.
Okay. Mhm. Jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite. Aktuell machen ja, glaube ich, diese Medikamente relativ wenig Umsatz, zumindest im Vergleich zu den jetzt allseits bekannten Abnehmspritzen. Ich glaube, Michael Schanze hat gerade sein Gewicht halbiert, habe ich gelesen.
Oh, halbiert?
Er hat 200 Kilo gewogen.
Ach so, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt nicht so informiert, wie hoch der lag, aber Halbierung ist ein großes Wort für die Abnehmspritzen, ist aber ein anderes Thema.
So ist es.
Aber natürlich, woran liegt das? Von den Umsätzen her reden wir aktuell im Quartal immer noch über, ich sag mal, zweistellige Millionenbeiträge. Zu den Umsätzen der Unternehmen, während diese Abnehmspritzen, eine davon wird ja auch von Eli Lilly, die wir gerade besprochen haben, hergestellt, die machen dann einstellige Milliardenbeträge. Also da liegt ein Faktor 100 dazwischen. Mhm. Und das wird zunehmen, aber momentan ist das noch vergleichsweise überschaubar.
Also es gibt einfach mehr Dicke als Alzheimer-Patienten. Gott sei Dank, muss man sagen.
Wir haben ja gerade die Zahl von 55 Millionen gehabt. Da gibt es allein in den USA schon ein paar mehr, die auch, in die Kategorie slightly overweight zu really overweight fallen.
So ist es. Elmar, du bist ja wirklich Experte, kommst du aus der Pharmabranche. Wie könnten denn die Medikamente deiner Ansicht nach noch verbessert werden?
Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Das eine ist, momentan haben wir diesen Ansatz, diese Plaques, diese Ablagerung zu verringern, müssen aber sehr, sehr viel Medikament reingeben, damit das auf die andere Seite, wo es wirken soll, im Gehirn hinkommt. Einer der Tricks oder einer der Ansätze, so muss man es vielleicht sagen, ist das, was die Firma Roche gerade aktuell entwickelt. Und zwar ist das Man koppelt einen Antikörper, der eine ähnliche Wirkung hat wie diese beiden jetzt aktuell zugelassenen Medikamente, an eine weitere Substanz, die in der Lage ist, diesen Transport über diese Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn zu beschleunigen. Das heißt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder mit weniger Einsatz von Medikament die gleiche Wirkung erreichen oder, und das muss ich jetzt allerdings erst in ausführlichen Studien noch zeigen, mit etwas mehr Einsatz eine verbesserte Wirkung erreichen, weil ich sehr viel mehr Medikament in kürzerer Zeit an den Ort des Geschehens bringe. Mhm. Ja. Das ist der eine Ansatz natürlich, wie man das verbessern könnte. Das andere ist, es gibt ja weitere Theorien, wie die Alzheimer-Erkrankung entsteht. Und es gibt zumindest ein weiteres biochemisches Merkmal, das die Alzheimer-Erkrankung ausweist. Und das sind eben neben diesen Plaques, diesen Ablagerungen, die ich gerade erwähnt habe, sind das auch so faserförmige Ablagerungen von einem Protein, das Tau genannt wird. Und dieses Tau-Protein ist dann wieder Ziel von Entwicklungsprojekten anderer Unternehmen, beziehungsweise Eli Lilly hat auch sowas, Biogen hat einen Ansatz da. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man diese Fasern, eben keine Plaques, also keine Klumpen, sondern das sind Fasern, wie man die Ausbildung dieser Fasern verhindern könnte und wie man die bestehenden Fasern wieder auflöst. Mhm. Das sind natürlich Ansätze, an denen kann, darf und muss geforscht werden.
Ja, ja. Ja, Elmar, vielleicht meine Frage heute zum Schluss. Wie ist das? Ich weiß jetzt nicht, ob die Frage ein bisschen blöd ist, aber kann man eigentlich gegen Alzheimer auch vorbeugen? Also, oder ist das ein Schicksal, das die Leute dann ereilt, wenn sie es denn bekommen?
Also, ich sage immer, es gibt kaum blöde Fragen und das ist erst recht keine blöde Frage. Es gibt eine Menge, ich sage mal, Risikofaktoren für die Alzheimer-Erkrankung. Da sind wir dann auch wieder ein bisschen bei den Fettwegspritzen, Abnehmspritzen, die wir vorhin erwähnt haben. Gesunder Lebenswandel. Mhm. Hilft eine ganze Menge und zu einem gesunden Lebenswandel gehört eine entsprechende Ernährung dazu, da gehört ein entsprechendes Gewicht dazu, da gehört eine entsprechende sportliche Betätigung dazu. Im Fall von Alzheimer aber auch eine entsprechende geistige Tätigkeit dazu. Das heißt, letztendlich es ist durchaus so, dass es hilft, was weiß ich, Kreuzworträtsel zu lösen oder auch mal ein anspruchsvolles Buch zu lesen und nicht nur die großformatigen Buchstaben in der Überschrift von manchen Boulevardzeitungen, sich einfach ständig zu fordern und auf Trab zu halten. Das ist wie bei sportlichen Aktivitäten auch. Und damit kann man das Risiko verringern. Das heißt noch lange nicht, dass es nicht auftritt. Und es gibt ja auch genetische Komponenten, die dafür sorgen, dass man so oder dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr viel höher ist. Aber so ein bisschen modulieren kann man selber, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Ja, schönes Schlusswort zu einem komplexen und auch ein bisschen traurigen Thema. Aber ja, wir wollten es mal behandeln und ich glaube, es interessiert auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Emma, schön, dass du heute im Studio warst, uns das erläutert hast in einfachen Worten. Ich weiß, dass es in deiner Studie wahrscheinlich wesentlich komplexer dargestellt ist oder mit Sicherheit. Und ja, aber wie gesagt, vielen Dank für dein Kommen heute. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 6. November 2025 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.